Ja, das ist jetzt die zweite Kolumne von Kaffee Morgenland entstanden im Kontext Ihres Besuches hier in Hamburg vor 2 Monaten circa und der Veranstaltung Allein schon Deutschland. Wir könnten ein wenig verstört sein angesichts dessen, dass wir es ja mit einer realen, und ich würde auch weiter den Begriff benutzen wollen, islamistischen Bedrohung zu tun hatten vor einem Jahr circa. Morddrohungen, die von einem deutschen Konvertiten ausgesprochen worden waren, gegen den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Pinneberg, Wolfgang Seibert. Kaffee Morgenland hatte hier noch einige Fragen, genau aus diesem Anlass angehängt an die Kolumne. Die werden dann später auch nochmal nachlesbar sein in der Audiodatei und dem Beitext. Ich lese sie einfach nochmal vor. Wie kann es sein, dass, oder ne, fangen wir mit der Überschrift an. Kaffee Morgenland Frage zu den antisemitischen Morddrohungen gegen den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Pinneberg. Wie kann es sein, dass, wenn jemand, der von einer deutschen Familie erzogen wird, in einer urdeutschen Kleinstadt wie Pinneberg aufwächst, eine deutsche Schule wie die Carl-Sörensen-Schule besucht, in eine deutsche Berufsschule wie die berufliche Schule des Kreises, in einer deutschen Berufsschule wie die berufliche Schule des Kreises Pinneberg ausgebildet wird, wo noch im Jahr 2010 Erziehungsmaßnahmen wie zum Beispiel "Schlägst du noch oder sprichst du schon?" Wege zu einem toleranten Miteinander im Alltag und Berufsleben veranstaltet werden müssen. In Schleswig-Holstein, also in dem Bundesland mit dem bei weitem fast auf Ostniveau höchsten Anzahl im Vergleich zu den alten Bundesländern rassistischen und antisemitischen Straftaten, erwachsener wird, irgendwann vom Christentum zum Islam konvertiert, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Pinneberg mit antisemitischen Morddrohungen attackiert und die Imamin von Hamburg bedroht, als Islamist bezeichnet wird. Ja, wir haben darüber lange gesprochen und geantwortet, was von diesem Harry M. hieß er, steht mittlerweile vor einem Gericht in Schleswig, wenn ich das richtig gelesen habe, dass von diesem tatsächlich deutschen, urdeutschen Konvertiten zum Islam eben auf einer von ihm explizit islamistisch genannten Internetseite diese Morddrohungen ausgestoßen worden sind und das im Rahmen eines Bündnisses hier in Hamburg sehr intensiv aufgearbeitet worden ist, wie sein Weg von einem Deutschen zu einem antisemitischen Morddroher gewesen ist, der von der Terminologie sich in keiner Weise unterscheidet von deutschen Neonazis. Das alles ist eigentlich auch veröffentlicht im Internet, alle die Ergebnisse und in einer Reihe von Veranstaltungen aufgearbeitet worden. Das haben wir hier in einem sehr ausführlichen Gespräch anlässlich eines Besuches kurz nach Weihnachten von Kaffee Morgenland hier in Hamburg noch einmal so im Gespräch besprochen und eben auch gesehen. Das ist eine Menge Erklärungsbedarf, wie wir damals auch schon festgestellt haben, gibt. Denn das linke Weltbild war tatsächlich massiv angekratzt, als diese Ereignisse bekannt wurden, fast vor genau einem Jahr.
Ja, ich runzel die Stirn, weil ich einige Aspekte nicht ganz so sehe und auch etwas anders erinnere. Ich setze mal da an die Frage, das Kaffee Morgenland lautet ja, warum nennt man so jemanden einen Islamisten? Und ich habe ihn Islamisten genannt oder würde ihn noch weiter so nennen, weil der nämlich nicht genau das gesagt hat, was die Nazis sagen. Weil die Nazis nicht sagen irgendwie sowas wie, Allah soll dich vernichten oder so. Und die Nazis wollen nicht alle Kufer oder wie das heißt, alle Ungläubigen oder so weiter irgendwie zerstören und sonst wie. Das heißt, in seiner Rhetorik erstmal oder auf semantischer Ebene, was man da so lesen kann, bezieht er sich auf den Islam, um zu begründen, warum er gegen diesen Juden ist. Also deswegen ist er natürlich ein Antisemit, aber einer eben halt, der den Islam heranzieht, um zu begründen, warum er was gegen Juden hat. Und das ist zum einen eine Differenz und da muss man ihn auch einordnen. Er hat sich im Umfeld einer Moschee bewegt. Das war ja auch der Ausgangspunkt für seine Drohung, nämlich, dass der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde und andere protestiert hatten, weil ein islamistischer Rapper, Deso Dog, dort auftreten sollte. Das heißt, und das hat dieser Harry M. zum Anlass genommen. Dann gegen den Vorsitzenden und gegen auch eine Imamin, die sich auch dagegen ausgesprochen hat, zu wettern und zu hetzen und indirekt letztlich zum Tod, zum Mord an ihm aufzurufen, wenn man sagt, Allah möge ihn vernichten. Das geht vielleicht, wenn man dann weiter mit ihm sprechen würde und weiter seine Sachen analysiert, nicht besonders in die Tiefe, also seine Begründung mit irgendwelchen islamischen Wissensbeständen oder mit irgendwelchen Korangeschichten, keine Ahnung, damit habe ich mich nie näher befasst. Aber erstmal ist das was anderes. Und es ist auch wirklich was anderes, dass so ein Deutscher in eine Moschee geht, wo die meisten Leute nicht deutscher Herkunft sind und genauso aussehen wie andere deutsche Antisemiten, offene Antisemiten, Nazis, das als undeutsch und ekelhaft empfinden. Also da sind lauter Schwarzköpfe sozusagen und wie auch immer man sie definieren möchte. Und das ist, eine Moschee wäre ein Ort, wo echte Nazis wie die Leute von der NSU oder so weiter ihre Mollis reinwerfen. Das ist nicht ein Ort, wo sie ihre Freunde und Freundinnen suchen gehen. Und von daher gibt es tatsächlich eine Differenz darin, wie der Antisemitismus dieses einen Menschen sich artikuliert oder andere Leute, die sich auf den Islam beziehen und solche, die es überhaupt nicht tun und eher den anderen Traditionen Deutschlands folgen. Und weiß ich nicht, man kann da weiter ansetzen. Das verweist ja auch gerade auf die Differenz auch von Rassismus und Antisemitismus. Nämlich, dass es auch Leute gibt, die zumindest erstmal auf einer bestimmten Ebene nicht so rassistisch sind, zumindest, dass sie mit Leuten nicht deutscher Herkunft nicht zu tun haben wollen. Also natürlich gehen alle Formen von, wie man es heute manchmal nennt, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit und Behindertenfeindlichkeit und Verachtung gegenüber Obdachlosen und was weiß ich, was man da alles so benennen kann, gehen immer zusammen, aber es gibt auch eine Differenz. Und man kann eben halt durchaus Antisemit sein, ohne zugleich zumindest so rassistisch zu sein, dass man mit den Kanaken nichts zu tun haben will. Und ich glaube, dass man da differenziert herangehen muss, daran halte ich fest und wir können gleich auf den Punkt kommen, womit Kaffee Morgenland recht hat. Aber ich würde erstmal diesen Begriff Islamist oder politischer Islam, was Sie auch kritisieren, oder islamischer Fundamentalismus oder genauer dann Salafismus und Dschihadismus oder wenn man dann mehr in die Materie geht. Also, dass es keinen tollen Begriff gibt, da mögen Sie recht haben, ja.
Tatsächlich, bevor wir sozusagen in die Weite des Textes gehen, würde ich auch gerne nochmal bei dieser Frage bleiben. Ich finde es jetzt ganz spannend, dass wir in dieser Differenz sozusagen gelandet sind. Betone aber aus meiner Sicht, dass die Ergebnisse unserer Forschung sehr wohl waren, dass es eine urdeutsche Nazisprache war, die dort zum Ausdruck gekommen ist, die aus meiner Sicht eben in religiöse und in dem Fall islamistische Formeln gekleidet war, Formen gekleidet war. Also Allah wird dich schon im Diesseits deiner Gerechten und was weiß ich was Strafe dazu führen oder so ähnlich war diese Morddrohung formuliert. Und wir haben dann ja uns vieles angesehen und angeschaut und dann eben, also ich jedenfalls für mich, über die Sprache festgestellt, dass das Nazisprache ist, also deutsche Nazisprache. Und in den Veranstaltungen, die durchgeführt worden sind, war dann ja auch zu hören, dass es in den 90er Jahren Treffen gegeben hat, führender NPD-Funktionäre mit führenden Islamisten in Berlin. Und aus meiner Sicht ist das ganz wichtig, weil die Nazi-Bewegung, nennen wir das mal, in Deutschland tatsächlich auch in den 20er und 30er Jahren, aber eben auch aktuell sehr wohl in der Lage ist, eine solche Differenz auch politisch aufzunehmen. Also man würde sie unterschätzen, würde man sie so ganz engstirnig verstehen. Oder man würde eben auch die Gewalt, die aus dieser Bewegung spricht, unterschätzen, wenn man sich nicht vergewissert, dass dort jeder antisemitische Ansatz, jeder eliminatorische Ansatz zutiefst willkommen ist.
Was soll ich dazu sagen? Wir müssen jetzt Massen von Texten nehmen, um irgendwas daran aufzuzeigen. Das können wir jetzt nicht. Und das ist auch gar nicht der Punkt, sondern bei dir klingt so raus, du willst sozusagen auf sowas hinaus, wie du es in den letzten paar Sätzen angedeutet hast, es wäre irgendeine Form von Verharmlosung da, wenn man irgendetwas nicht Nazi nennt oder nicht deutsch oder nicht, weiß ich nicht, das ist doch absoluter Quatsch. Es geht gar nicht darum, dass die Nazis, dass das Eliminatorische nur da drin steckt, sondern es geht einfach darum, warum man verschiedene Bezeichnungen haben muss für verschiedene Kontexte und damit ist noch gar nichts über schlimmer und weniger schlimm und nehme ich das als Gefahr ernst. Das mag für Deutsche, vielleicht gibt es so ein tiefes deutsches Empfinden, oh Gott, wir tun immer nur was, wenn irgendwie Nazi draufsteht dagegen, das mag sein, aber das ist irgendwie einfach blöd. Und da hat sozusagen die Gegenseite recht, diejenige, die Gefährdung von Menschen, von Juden und Jüdinnen, von einer freiheitlich-demokratischen Blase, Gesellschaftsordnung auftun, die nicht aus irgendeinem Nazi-Kontext kommt, zum Thema zu machen. Von daher weiß ich gar nicht, was da der Punkt ist. Es geht einfach darum, warum man den Begriff Islamist oder islamischer Fundamentalist oder Dschihadist oder und so weiter verwenden kann, um auch Leute zu bezeichnen, die sich durch eine massive Differenz auszeichnen. Und diese massive Differenz, geht es um Leben und Tod. Also so ein Hari Mahura wird sich nicht dem nationalsozialistischen Untergrund anschließen. Und das ist eine wahnsinnige Differenz, ob man... So, das heißt ja nicht, dass das ein netter Typ ist oder man sich mit ihm anfreunden soll. Es ist einfach was anderes.
Wenn die Frage mir so vorgelegt wird, warum ich daran so festhalte, dann glaube ich tatsächlich, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass zwar der Fall dann schon recht stark in der Linken auch wahrgenommen worden ist, aber andere Fälle eher gleichgültig wahrgenommen worden sind. Und da glaube ich dann tatsächlich, könntest du recht haben, dass eher ein deutsches, linksdeutsches Gutmenschentum sowas eher nicht zulässt, dass es sowas wirklich geben kann wie Islamismus.
Ja, aber das letztendlich macht man dann mit sowas, wie ich muss eine ganz fast identische Nähe zwischen einem Hari Mahura und den Nazis herstellen. Genau das Gleiche, was diejenigen tun, die von KfW Morgenland und so weiter kritisiert werden, die das Deutsche im Iran zurzeit oder auf der palästinensischen Straße oder irgendwo erkennen. Das heißt, dass es darum geht, nicht wirklich sich mit Differenz auch auseinanderzusetzen und mit eben halt Dingen, die so krass sind, wie sie halt für sich genommen krass sind, sondern es gibt sowas, vielleicht ist das so ein deutscher Reflex auch tatsächlich, durch müsste man jetzt psychoanalytisch rangehen mit irgendwelchen Fixierungen oder bla, dass Menschen in Deutschland, die Deutschen, nur darauf reagieren, wenn man da irgendwie so einen Nazi-Stempel oder einen Deutsch-Stempel, wenn man antideutsch ist. Man muss, also der Ahmadinejad und sein ganzes System und das, was er möchte, kann nicht für sich genommen analysiert werden, sondern man muss sagen, da ist jetzt das Deutsche hingewandert. Ja, und so wie Sie das sagen hier, in der arabischen Straße befindet sich jetzt das Deutsche. Und da wird aber auch der Begriff des Deutschen letztlich zu irgendwas, was völlig verdinglicht ist oder was einfach nur noch ganz schlimm böse Nazi heißt. Und das bringt's überhaupt nicht und das greift auch nicht auf, wie sich Verhältnisse verändert haben, 60, 70 Jahre nach dem Holocaust. Also ja, also da könnte man noch weitergehen. Und das braucht man ja einfach nicht zu tun, weil es gibt einfach verschiedene gefährliche Dinge. Und natürlich gibt es da auch die Zusammenarbeit. Und das wäre schrecklich, wenn deutsche Nazis weniger rassistisch wären, als sie sind, weil dann weiß man gar nicht, was hier in Deutschland sich zusammenfinden könnte am antisemitischen Mob. Aber erstmal sind das auch verschiedene Kontexte, die man da verschieden angehen muss.
Ja. Dem wiederum so habe ich nicht widersprochen. Bleibe aber dabei, ne? Dass ja gerade in der Konkretheit dessen, was da vorgefunden wurde, dann irgendwann sich herausschälte, dass es diesen Kontext gibt. Und die besondere Gefährlichkeit in Deutschland aus meiner Sicht besteht eben darin, dass sich solche Elemente durchaus zu einer Bewegung formen können. Und das ist dort eben auch strategisch gesehen worden, auf beiden Seiten und in den 90er Jahren auch besprochen worden. ja, keine Ahnung, vielleicht möchtest du gerne das letzte Wort zu dieser Passage.
Ich würde jetzt überleiten zu dem Punkt, warum man ja auch eine Kolumne von einer Gruppe anfordert, ja nicht, um sich nur mit ihnen auseinanderzusetzen, wenn sie leider nicht anwesend sind, persönlich, um da auch ihre Sicht auf die Dinge kundzutun, sondern weil man ja denkt, die sagen sehr viel Richtiges und Gutes und sagen das auch aus einer bestimmten Positionierung heraus, die es sonst in Deutschland nicht gibt. Und was erstmal, um bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben, ja sehr richtig erkannt worden ist und anscheinend auch sehr früh von Kaffee Morgenland ist. Sie zitieren sich ja selber von 1997, glaube ich, dass es in Deutschland so ist, dass jedes Sprechen über den, ja auch Islamismus oder politischen Islam und so weiter, immer ein Sprechen über Menschen, die als andere, als Fremde, als Migranten, als Nichtdeutsche, als Kanaken, als Ausländer, als Zugewanderte, als und so weiter, jedenfalls irgendwie nicht deutsch sind, gelesen wird. Ich meine, da kommt vielleicht eine besondere Schwierigkeit hinzu, so rein auf Wortebene. Zum Beispiel ist es ja so, wenn man Buddhist ist, dann also dem Buddhismus anhängt, dann ist Buddhismus und Buddhist, das ist sozusagen die Wortfügung. Während bei dem Islam ist man ja nicht ein Islamist, wenn man dem Islam angehört, sondern dann ist man ein Muslim oder Mohammedaner oder Moslem oder was da die, oder als Frau eine Muslime, je nachdem. Und ich glaube, dass aber diese komische Ineinsetzung von Islam, Islamist, so ähnlich wie bei Buddhismus, Buddhist, Shintoismus, Shintoist und so weiter, bei vielen Leuten tatsächlich so funktioniert, dass einfach nicht diese Differenz zwischen Muslimen und Islamisten gemacht wird. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht, ich glaube, das spielt eine Rolle, aber das sollte man nicht bewerten. Denn was der eigentliche Punkt ist, da haben am Kaffee Morgenland auch tatsächlich damit recht, dass wenn von Islamismus gesprochen wird, man sofort die anderen da im Kopf hat. Deswegen ja auch bei uns im FSK damals und in den da zusammenarbeitenden Gruppen die Betonung dessen, dass dieser Harry Mahura aus dem ganz biologisch deutschen Kontext stammt und eben halt nicht jemand ist, dessen Eltern oder Großeltern eingewandert sind oder er selbst, weil es einfach immer noch nicht denkbar ist, dass man Moslem, Muslima sein kann und Deutsch. Und das Konvertit müsste ja nicht heißen, da ist jemand sozusagen vom Deutschsein zum Islam konvertiert. Das ist ja vollkommener Schwachsinn eigentlich. Sondern Konvertit heißt ja einfach nur, falls dieser Mensch überhaupt eine Religion vorher hatte, wahrscheinlich hatte er gar keine vorher und ist in dem Sinne gar kein Konvertit, sondern er hat einfach irgendwann den muslimischen, den islamischen Glauben angenommen. Ja, aber diese ganzen Begrifflichkeiten zeigen einfach in ihrer Widersprüchlichkeit und in ihrer, man kriegt da eigentlich nichts zu fassen, zeigen einfach nur das auf, diese mentale Trennung zwischen irgendwelchen Deutschen und Nichtdeutschen und irgendwas, alles, was mit Islam zu tun hat, bezieht sich dann auf Nichtdeutsche und deswegen, wenn man in Deutschland irgendwie über islamistischen Antisemitismus reden kann, dann redet man halt nicht mehr über den auf dem deutschen Boden gewachsenen, sondern meint, das ist irgendwas, was von draußen kommt und wendet sich einfach immer als Rassismus gegen Muslime und Muslime und Leute, die als solches gelten. Die meisten sind das ja gar nicht. Und den Punkt sehr früh herausgearbeitet zu haben, da muss ich auch sagen, auch als jemand, die selber solche Fehler zum Teil gemacht hat in der pädagogischen Arbeit, da haben Sie einfach recht. Also es ist in Deutschland wirklich kaum möglich. Und ich möchte dazu jetzt mal ein Beispiel sagen, über den Islam zu reden, Islamismus, ohne damit über irgendwelche Fremdheitskonstruktionen zu machen. Und zwar gibt's auch hier in Hamburg ein Projekt, was angesiedelt ist an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo es um pädagogische Projekte geht, um sozusagen muslimische Jugendliche, was auch immer das dann genau heißt, davor zu bewahren, Islamisten zu werden, sage ich mal. Und ich, den genauen Projekttitel habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es heißt dort irgendwas von Zielsetzung oder Inhalt der Arbeit ist die Präventionsarbeit mit Muslimen. Da denke ich immer, wie bescheuert ist das denn? Also jetzt hat leider sich noch niemand gefunden, der mit mir mal ein Programm zur Prävention mit Deutschen irgendwie geschrieben hat, ja, wo es darum geht, ey, das sind Deutsche, damit die keine Nazis werden, muss ich da was mit denen von frühkindlicher Erziehung an machen. Und aber Prävention mit Muslimen, da hat genau diesen Gedanken da drin, als Muslim bist du quasi auf so einer schiefen Ebene, dass du morgen gleich islamischer Fundamentalist werden kannst. Und dass das so gedacht wird, ich denke, auf solche Dinge zielt diese massive Kritik, das Café Morgenland gegen den Islamismusbegriff ab, beziehungsweise so weit würde ich mit Ihnen mitgehen.
Ja, ich finde das ganz reizvoll, wenn man Deutsche sozusagen von der frühkindlichen Erziehung her zu als potenzielle Nazis in besondere Schulungsprogramme nimmt, in denen verhindert wird, dass sie Nazis werden. Aber zum Ernst der Sache, also das war mir so nicht bekannt und ist natürlich nochmal das, wie soll man sagen, i-Tüpfelchen auf dem Text, wenn es solche Programme ernsthaft gerade gibt. Das ist ja so wie beim Rauen Haus, die Extremismusstudie, so, ne? Da wird eine politische Position ausgegeben, dann wird an die Forschungseinrichtung Geld ausgelobt und die können dann irgendwelche Programme und Stellen damit finanzieren. Und damit wird dann gleichzeitig diese politische Losung, diese politische Leitlinie in der Gesellschaft materialisiert. Also, dass es sowas gibt, war mir nicht bekannt.
Ja, also das ist natürlich nur so ein Satz unter mehreren da, aber der das Projekt kennzeichnen soll, das ist die Zielsetzung. Mhm. Ansonsten drücken die sich politisch korrekter aus. Aber ja, diese Wesenhaft, letztlich geht es ja um klassisch rassistische Denkstruktmuster dabei. Deswegen ist das ja auch so relevant, weil da wird einfach eine Wesenhaftigkeit gesetzt. Also wenn man Muslim ist, neigt man eh zur Gewalt oder zur religiös begründeten Gewalt. Und das wird dann auch nur über diese kulturelle oder was da als kulturelle Zugehörigkeit gilt, definiert. Also ganz viele Studien, die besondere Gewaltbereitschaft, Kriminalität oder ähnliches, dann unter Muslimen, also vor ein paar Jahren wären das noch Türken gewesen oder heute sind alles Muslime, herausstellen, die haben dann vielleicht irgendwo zwei Sätze vorneweg, wo mal gesagt wird, dass erstens gibt es ja sowieso bestimmte Vergehen, Verbrechen, die kann man nur begehen, wenn man keinen deutschen Pass hat, das ist das eine, aber auch alle, die mit deutschem Pass und so weiter, dass es einfach eine gesellschaftliche Marginalisierung seit Generationen gibt, warum es eher Muslime sind, die in bestimmten Gesellschaftsmilieus unterwegs sind, wo eben halt Clown dann halt mal dazugehört oder eine bestimmte gewalttätige Macho-Kultur, wie das dann immer heißt, auch eher gepflegt wird als in deutschen Mittelstandsfamilien. Aber das ist dann nicht das Thema dieser Studie, sondern das ist, wenn man Glück hat, ein, zwei Sätze irgendwo am Anfang und dann geht es um all die anderen Dinge und dann wird sozusagen aus der Religionszugehörigkeit, und es wird eine Korrelation hergestellt, eine ganz enge zwischen Religionszugehörigkeit und Gewaltbereitschaft oder wie bei Hamas hier schlechter Sex oder was da die bescheuerten rassistischen Verbindungen sind. Und letztlich ist das ja auch das, wo Café Morgenland damit recht haben, dass sie wieder von Linksdeutschen sprechen, weil die einen Deutschen machen das Liberaldeutsch oder Konservativdeutsch Wobei gerade die Konservativen eher noch eine bestimmte Nähe zu traditionellem Islam aufweisen, wenn da Familienwerte hochgehalten werden und was weiß ich. Also es gibt eine bestimmte Art, wie Linksdeutsche etwas tun, wie liberal und nicht sich zuordnende Deutsche. Und da ist es einfach so, dass bestimmte Gruppierungen aus dem antideutschen Spektrum diesen Weg gegangen sind, aus dem Islam Textexegese betreiben zu wollen, um irgendwelche Zustände im Hier und Jetzt zu erklären. Was so absurd ist, weil ich meine, wenn sie das mit der Bibel gemacht hätten, da irgendwelche Bibelsätze zitieren, da hätte man drüber gelacht, weil dann kommt altes Wissen um Hermeneutik und so zu hoch. Man muss ja wissen, wie ist das übersetzt und in welcher Zeit und kann man das, da gibt es 10 Übersetzungsvarianten und wie deutet wer was aus? Was ist ein Gesetz und was ist eine Norm, also bla, das alles galt ja nicht mehr, sondern da hat man irgendwie relativ direkt aus irgendwelchen Hadithen oder Hadithen und Koransuren, wie es hier heißt, oder Fatwas und irgendwelchen anderen Aussprüchen alles Mögliche geschlossen. Ja, also ich meine, die Leute könnten jetzt auch rangehen. Ich glaube, in den Nachrichten geht es gerade darum, dass da irgendwelche orthodoxen Juden in Israel demonstrieren, weil sie keine Frauen auf der Straße haben wollen. Da könnte man jetzt, wenn man so analog verfahren würde, was man hier zum Glück wegen der Tabuisierung des Antisemitismus nicht tut. Ich glaube, ja, da würde die Leute, also ich will gar nicht wissen, was dabei da rauskommen würde, wenn die das genauso machen würden.
Ich bin ganz sicher, dass es dazu irgendwelche Veröffentlichungen in Deutschland ganz besonders gibt. Da bin ich aber ganz sicher,
Ja,
die
aber
das
diese.
voller Häme als Beispiel heranführen,
Wie das?
um voller Häme als
Okay.
Beispiel heranführen, um ihren Antisemitismus zu legitimieren.
Ja, genau, aber mir ging es jetzt gerade um bestimmte Gruppen, die halt nicht antisemitisch und nicht rassistisch und so weiter sein wollen und die nicht mal merken, wenn sie jetzt anfangen, irgendwelche Wesenhaftigkeiten aus dem Islam zu entwickeln. Also wie blöd das einfach auch ist. Tut mir leid. Also, ich kann das gerade gar nicht mehr sagen, weil ich das einfach so blöd ist und es ist einfach erschreckend, umgekehrt zu sehen, wie ernst solche Sachen genommen worden sind und wie man im Ernst meint, ohne auch nur ein bisschen Arabisch zu können oder ein bisschen irgendwelche anderen Sprachen und ohne einen Durchblick zu haben über viele Jahrhunderte in Geschichte und so weiter und wirklich im Vergessen von allem, was man über Gesellschaftskritik im Allgemeinen weiß, irgendwelche Texte da schreiben zu können über den Islam und die islamische Männlichkeit und so weiter. Und dagegen zu knallen, ja, das hat fast aus meiner Erkenntnis in auch tatsächlich nur das Café Morgenland gemacht.
Ja, fast könnte man das dabei schon belassen, denke ich jetzt in der Zusammenfassung. Was ich immer nicht so wirklich verstehe, also ich sehe das dir ja an, ne? Wie alleine schon ob der Dummheit und Banalität der Konstruktion sich solche Dinge eigentlich total von selbst erledigt haben sollten, aber ihre Wirksamkeit eben offenbar doch besteht. Die Frage ist immer, wie konnte das dazu überhaupt kommen? Also kann man jetzt so ganz allgemein sagen, dass so alle 10 Jahre geht eine linke Generation in eine bürgerliche Existenz über und das muss natürlich auch dann sozusagen intellektuell und theoretisch abgefedert werden, eher ideologisch als theoretisch abgefedert werden, publiziert, meine ich damit. Und dazu kommt vielleicht noch eine Besonderheit der 90er Jahre, dass nämlich alle Klassenbegriffe verloren gegangen waren. Und das kommt eine ganz besondere deutsche Spezifik hinzu, dass nämlich auch eine deutsche Linke erst einmal wahrzunehmen hatte, was Deutsch überhaupt ist im Kontext des Verhältnisses zu allen anderen Nationen. Und zur Kenntnis zu nehmen, heißt ja auch, sich selbst erstmal zu befragen daraufhin. Das haben diese Gruppen nicht getan, sondern immer behauptet, sie seien das Gegenteil von Deutsch. Also mit dieser Gruppe sage ich konkret Bahamas oder so, ne?
Ja, bei einigen war Antideutsch vielleicht tatsächlich nur ein Label oder nur eine gerade die coolste Identitätsoption oder der Antirassismus dieser Gruppen und Personen scheint nicht sehr in die Tiefe gegangen zu sein oder scheint nicht, ja echt ist ein blöder Ausdruck, aber es scheint da nicht wirklich was durchgearbeitet worden zu sein, auch wenn.
Was übrigens, glaube ich, überall der Fall ist, wo irgendwie das Wort Anti vorausgesetzt ist.
Das mag sein. Genau. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das müsste man sich sehr genau angucken. Und okay, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das macht noch ganz andere Fässer auf. Aber um mal bei diesem Thema zu bleiben, was ja auch für Kaffee Morgenland so erschreckend ist, weil sie haben ja diesen Text über den Antisemitismus unter Migrantinnen damals auch in der Bahamas veröffentlicht. Und sie haben ja auch genau das Problem, sozusagen vielleicht hereingefallen zu sein aus heutiger Sicht damals auf bestimmte linke Spektren oder müssen auch damit umgehen, man hat sich sozusagen als eine antideutsche, antirassistische Bewegung, also Bewegung im Kleinformat gesehen und merkt nun, die MitstreiterInnen von damals sind peu à peu. Also für sie ist ja dieser Bruch 2011 mit 9/11 nicht so zentral. Ich habe ihn schon nochmal als zentraleren Bruch wahrgenommen. Sie machen das früher aus und müssen damit umgehen und sagen zum Teil von sich selbst oder wissen um ihre Position, dass sie damals so mit die radikalste Gruppe waren von, ja, was so unter Migrantinnen-Selbstorganisierung lief. Und dass es vielleicht viele Deutsche gab, die einfach nur deren Slogans oder deren Sichtweise übernommen haben, um eben halt so, ich meine, Top of the Pops zu sein, um sozusagen die radikalstmögliche Analyse, weiß man bei Kaffeemorgen hat man nicht so genau Sicht auf die Welt, und bestimmte Selbstdefinitionen vorzutragen, um dann zu merken, letztlich ging das aber nicht sehr tief und ich habe da jetzt noch nicht so viel diskutiert mit Leuten, aber ich glaube manchmal, dass der Grund ist, dass es den meisten gar nicht wirklich um Rassismus ging, sondern dass sie in dieser Zeit der 90er Jahre, nach den oder während der Brandanschläge und so weiter, im Grunde noch sich gegen den NS eigentlich abgegrenzt haben. Also es gab ja 90er Jahre ganz stark so diese Angst, das kommt jetzt an Viertes Reich und bei das wiedervereinigte Deutschland wird da ansetzen, wo die Nazis 45 aufgehört haben, mehr oder weniger. Es ging ja gerade darum, Hoyerswerda und so weiter wirklich als Pogrom zu benennen, eben halt im bewussten Anschließen an die Pogrome gegen Juden und Jüdinnen. Und dass ich so ein Gefühl habe, dass in den 90er Jahren der Antirassismus oder dann sozusagen so ein Philo-Migrantentum sich eigentlich nur neue Objekte gesucht hat, also weil es ja wenig lebende oder organisierte Juden und Jüdinnen gab, wo man sozusagen jetzt besser machen konnte, woran die Großeltern versagt hatten oder die Eltern, je nachdem. Und dass da so eine Zuwendung zu den Migrantinnen als den jetzigen Opfern von Nazis. Also das ist so eine Erklärung, da müsste man noch mehr drüber diskutieren, aber ich komme immer mehr dazu, je mehr ich drüber nachdenke, dass das wirklich damit reinspielt.
Ich finde, das ist auf jeden Fall sehr erklärungsträchtig, was ich da gerade gehört habe. Und so diese Suche nach einem neuen revolutionären Subjekt würde auch diesen, also ich nenne das jetzt so, ne? Und ich glaube, das kann man von zwei Seiten sich dem auch nähern, würde auf jeden Fall dem Prinzip der Gruppen entsprechen, aus dem gerade die Bahamas hervorgegangen ist und auch so diese Elsässer und Konsorten. Das wäre sicherlich sehr erklärungsträchtig. Widersprechen möchte ich, weiß ich nicht, ob wir das im Kern uns da uneinig sind oder nur so auf oberflächlicheren Ebenen. Natürlich ist mit der deutschen Einheit 1989 eine Situation entstanden, in der diese ganze deutsche Gesellschaft daran ansetzt, das fortzusetzen, wo die Nazis 1945 nicht aufgehört, aber aufhören mussten. So, das, da ist aber häufig ja im Übrigen übersehen worden, dass es viel mehr als das Werk von der Nazi-Partei gewesen ist, sondern es war das Werk der Deutschen. Und das taucht ja nun seitdem, seit 1989 spätestens ständig auch wieder auf. Und zwar auch immer wieder bewusst genannt in der Kontinuität.
Ich habe nur über bestimmte Verarbeitungsformen so einer Wahrnehmung und gar nicht so über die Realität an sich gesprochen.
Okay,
aber
okay.
Da würde ich dir wahrscheinlich zustimmen.
Was?
Da würde ich wahrscheinlich zustimmen.
Aha, das ist ja auch mal was, dass ich aus deinem Munde hier noch Zustimmung erfahre. Ja, damit geht das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen für den heutigen Montag dann auch vorbei. Vielen Dank, Rosa.
In der
Aufgeregtheit und in dem vermutlich noch Rest auslaufender neuer Stress. Das Nachmittagsmagazin hört ihr dann wieder am kommenden Mittwoch. Auf Wiederhören.